vorgestellt als der Gott, der er ist. Und die Bibel ist ja kein Buch über ihn, sondern es ist ein Buch von ihm für uns. Und gerade weil die Bibel von Gott kommt, ist sie die verlässlichste Quelle, die wir haben, um etwas über Gott zu erfahren. Und in dieser Predigtserie beschäftigt uns ein ganz bestimmter Abschnitt aus der Bibel, die Kapitel 40 bis 66 aus dem Jesaja-Buch im Alten Testament, wo Gott nämlich genau Antworten gibt auf diese Frage, wer ist Gott, wer bin ich? Gott offenbart sich aber nicht nur in der Bibel, sondern er offenbart sich auch in der Schöpfung, in der Natur, die er geschaffen hat. Im Neuen Testament lesen wir dazu in Römer 1, ab Vers 19, da heißt es: Denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine Macht und sein göttliches Wesen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen, und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, beteten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellten oder Vögel, Tiere und Schlangen. Nach Römer 1 ist es unbestritten, dass der Mensch aufgrund der Natur ins Fragen kommt, wie das alles entstanden sein kann. Wie es dazu kommt, dass alles so einzigartig funktioniert. Dass das nicht alles nur Zufall sein kann. Dass da etwas Größeres ist, dass da ein Gott hinterstehen muss. Doch in der Zeit der Aufklärung, so ab dem 18. Jahrhundert, hielt man den Glauben an einen Schöpfergott so unvernünftig. Also so gegen alle Vernunft war das Übernatürliche nicht rational zu greifen und damit abzulehnen war, dass man versuchte, die Natur jetzt ganz bewusst ohne einen Gott, ohne einen Schöpfer zu erklären. Und so entwickelte man Erklärungsmodelle, wie zum Beispiel die Evolutionstheorie, um Antworten geben zu können, in denen ein Gott nicht vorkommt. Das war die ursprüngliche Absicht hinter der Evolutionstheorie. Die Schöpfung, die Natur, das Entstehen der Welt zu erklären, ohne dass da ein Gott vorkommt. Für sie musste die Welt ohne einen Schöpfer entstanden sein. Und so war es, dass die Urknalltheorie dann das naheliegendste Erklärungsmodell ist. Weil man mit dieser Einzigartigkeit nicht umgehen konnte, wie ist diese Welt entstanden. Dabei wird uns in der Bibel erklärt, dass die Schönheit und Faszination der Schöpfung von Anfang an die Frage nach Gott stellen sollte. Und dass die Menschen anhand der Schönheit und der Faszination der Schöpfung gleich auch etwas über Gott in Erfahrung bringen sollten, sich auf die Suche machen sollten. Wenn die Schöpfung auch den Schöpfer hinweist, in sich selbst Hinweise auf den Schöpfer gibt, was lässt sich dann über diesen Schöpfer feststellen? In dieser Frage möchte ich euch mal kurz in ein 2 Minuten Gespräch mit euren Nachbarn schicken, rechts und links, wie ihr das möchtet, und überlegt mal zusammen, was erfahren wir, was können wir aus der Schöpfung möglicherweise auf den Schöpfer ableiten. Los geht's. 2 Minuten. Was können wir aus der Schöpfung über den Schöpfer ableiten? Es freut mich zu sehen, wie engagiert ihr in den Gesprächen schon drin seid. In dieser spannenden Frage, was wir aus der Schöpfung über den Schöpfer alles ableiten können. Ich gebe euch mal ein paar Stichpunkte, die mir bei diesem Thema eingefallen sind. Mir ist aufgefallen, dass Gott, dieser Schöpfer, äußerst kreativ sein muss und dass er Vielfalt liebt. Ich meine, denken wir nur an die verschiedenen Farben, Formen und Gerüche. Es gibt nicht eine Form, eine Farbe, ein Geruch. Es gibt Vielfalt. Gott ist kreativ. Er ist großzügig und ich würde sagen im positiven Sinne verschwenderisch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich von Gott geliebt, wenn ich in die Natur gehe, weil ich darüber staunen muss, wie schön Gott das alles gemacht hat, wie schön er es auch für uns gemacht hat. An der Schöpfung können wir sehen, dass Gott ein Gott der Ordnung ist, wenn wir so an die geregelten Abläufe in der Schöpfung nachdenken, an Tages- und an Jahreszeiten, an ganz bestimmte Rhythmen und Ordnungen, die Gott gegeben hat. Dass er überaus weise sein muss, wenn man sich anschaut, wie systematisch Dinge sich in der Schöpfung entwickeln, voneinander abhängig sind und wieder aufeinander aufbauen. Ich nehme auch daraus, dass er fürsorglich ist. Warum sonst hat Gott der Schöpfung heilende Kräfte gegeben, dass aus Pflanzen, aus pflanzlichen Stoffen Medizin hergestellt werden kann, die zur Genesung und zur Heilung beitragen? Da zeigt für mich dieser fürsorgliche Aspekt Gottes, der allein in der Schöpfung deutlich wird. Und schließlich zeugt die Schöpfung davon, wie groß Gott ist. Ich meine, um Berge, um Bergketten zu erschaffen, muss man schon eine gewisse Größe haben, oder? Ich meine, man kann ja schlecht etwas erschaffen, was viel größer ist als man selbst. Und der Aspekt der Größe Gottes, der soll uns heute etwas mehr beschäftigen. Es ist nämlich die zweite Antwort auf die Frage, wer ist Gott? Gott ist groß. Wie groß Gott ist, das möchte ich uns gerne anhand einer kleinen Einspielung zeigen. All das, was wir da sehen werden, hat Gott sich ausgedacht, hat er geschaffen, hat er ins Leben gerufen. All das hält er am Leben, hält er in seiner Hand. Und alles, was wir da gleich sehen werden, das weist auf ihn hin, soll von seiner Größe und von seiner Herrlichkeit erzählen. Lass uns mal ganz neu staunen und sehen, wie groß, wie wunderschön unser Schöpfer ist. Gott ist groß. Unglaublich schön ist das, was er geschaffen hat und all das. Ein Abglanz seiner Größe und Schönheit. Von der Größe Gottes spricht in der Bibel auch der Prophet Jesaja, der so als Sprachrohr Gottes zum Volk Israel sprechen sollte. Gott suchte sich Menschen aus, durch die er dann zu den Menschen sprach, die er liebte. Und aufgrund ihrer Lebensumstände vom Volk Israel in der damaligen Zeit zweifelte das Volk Israel an Gott, zweifelte an seiner Größe, an seiner Fürsorge, zweifelte an ihm. Und in den Kapiteln 40 bis 66, die uns in dieser Predigtserie beschäftigen, stellt und offenbart sich Gott dem Volk nochmal ganz neu vor. Und seine Vorstellung beginnt mit seiner Größe. Und ich lese uns Verse aus Kapitel 40, wo es heißt: Kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen oder die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Und kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Mit wem hat er sich beraten, um Einsicht zu gewinnen und sich in Rechtsfragen belehren zu lassen? Und wer hat ihm beigebracht, wie man zur Erkenntnis kommt? Begreif doch, für den Herrn sind die Völker wie ein Tropfen am Eimer oder ein Stäubchen auf der Waagschale. Der ganze Erdkreis wiegt für ihn nicht mehr als ein Sandkorn. Gott thront hoch über der Erde. Die Menschen erscheinen ihm wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel wie einen Schleier und bereitet ihn wie ein Wohnzelt aus. Er stürzt die Mächtigen und nimmt den obersten Richtern die Gewalt. Sie gleichen jungen Pflanzen. Kaum sind sie gesetzt, kaum haben sie Wurzeln geschlagen, da bläst er sie an und sie verdorren. Wie Spreu werden sie vom Sturm verweht. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Fragt der heilige Gott. Wer hält einem Vergleich mit mir stand? Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, dass wir hier Unrecht leiden müssen. Begreift ihr es denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen, aber die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Worte des lebendigen Gottes. Amen. In der Theologie hat man versucht, die Größe Gottes in Worte herunterzubrechen. Und man hat vier Worte gefunden. Und alle vier Worte lassen sich auch in unserem Bibeltext heute wiederfinden. Diese vier Worte beschreiben Gott und sein Wesen als großer Gott. Und sie lauten: Gott ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig und allgütig. Stellen wir uns diese Worte mal etwas näher an. Dieses erste Wort ist Gott groß. Dass Gott groß ist, heißt, er ist allmächtig. Allmächtig ist Gott als Schöpfer, der die Welt und das All geschaffen hat. Vers 28 hat uns das eben erklärt. Der Herr ist der ewige Gott, er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Der nach Vers 12 nur das tun kann, was sonst niemand anderes kann. Kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen? Oder die Weite des Himmels mit der Handspanne abmessen? Und kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Das kann nur ein allmächtiger Gott. Gott ist allwissend, das heißt, Gott weiß alles. Er braucht niemanden, der ihn aufklärt, der ihm erklärt, was los ist oder der sagen muss, was zu tun wäre. Vers 13, wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Mit wem hat er sich beraten, um Einsicht zu gewinnen und sich in Rechtsfragen belehren zu lassen? Und wer hat ihm beigebracht, wie man zur Erkenntnis kommt? Seine Weisheit ist unendlich tief. Gott ist in seiner Größe allwissend. Gott ist in seiner Größe allgegenwärtig. Das heißt, er ist bei seiner Schöpfung. Er bekommt alles mit, wie Vers 27 ja fast wie so ein Tadel zu verstehen ist. Ihr Nachkommen von Jakob, Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott gar nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Das ärgert Gott, dass das die Israeliten denken, weil das nicht stimmt. Gott ist immer da. Omnipräsent. Und schließlich das vierte Stichwort. Gott ist in seiner Größe allgütig. Trotz seiner unbeschreibbaren Größe wird hier in diesem Text von seiner Liebe, von seiner Fürsorge, von seiner Güte gesprochen. Ab Vers 28. Er ist der Schöpfer der Erde. Unglaublich groß. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich glaube, gerade diese Verse aus dem Jesaja-Buch sind so ein Schlüssel für das Verständnis von Gottes Größe. Hier erfahren wir, Gott ist allmächtig, das heißt, ihm sind keine Grenzen gesetzt. Und genau damit kämpfen wir ja manchmal, weil wir uns wundern oder vielleicht auch enttäuscht fragen, warum lässt Gott dann bestimmte Dinge zu? Was der Bibeltext uns hier sagt, ist, dass wenn diese Dinge passieren, es nicht daran liegt, dass Gott die Kontrolle oder die Übersicht verloren hätte. Auch nicht, dass es ihn nicht interessiert, was da passiert ist. Gott ist zu allen Zeiten immer in Kontrolle und auch sein Interesse an der Welt ist ungebrochen. Und ja, wir leben in dieser Spannung, dass wir nicht einordnen können, warum Dinge passieren, wie sie passieren. Wir können dem Alleinweisen, dem Allwissenden, dem großen Gott ja leider nicht in die Karten schauen und bekommen auch nicht Antwort auf diese brennende Frage. Gott, warum lässt du das in deiner Größe zu? Und ich gebe das zu, das ist manchmal echt schwer auszuhalten. Diese Erfahrung habe ich selbst schon gemacht. Ich mache sie immer wieder, dass wir in dieser Spannung stehen, um Gottes Allmacht zu wissen und aushalten zu müssen, dass er in seiner Allmacht manchmal nicht so durchkommt, wie ich es mir wünsche, wie ich es von ihm erbitte. Trost finde ich aber dabei, dass zu seiner Größe gehört, dass er eben nicht nur allmächtig ist, sondern dass er auch allgütig ist. Das heißt, dass er die Menschen in ihrer Situation nicht alleine lässt, sie nicht ihrem Schicksal überlässt, sondern bei ihnen ist, im Leid dabei ist und uns stärkt und aufrichtet, übernatürlich Kraft gibt, um durchzuhalten, eine Situation auszuhalten, weiterzumachen. dass er zu jedem Zeitpunkt gut und gütig ist. Ich meine, die Situation im Volk Israel hätte Gott von 0 auf 100 sofort verändern können, aber aus irgendeinem Grund tat er es nicht, auch wenn er in seiner Allmacht alle Möglichkeiten dazu gehabt hätte. Aber in seiner Allgütigkeit ließ er das Volk in ihre Umständen nicht allein, sondern er stärkte das Volk in ihrer schweren Situation. Und das, obwohl sie in ihren Umständen waren, aufgrund ihres Ungehorsams Gott gegenüber. Also ihre Situation war selbst verschuldet. Gott hatte sie gewarnt. Sie wollten nicht hören. Sie sind ihre eigenen Wege gegangen und sie waren ins Chaos gelaufen. Und trotz dieser Situation ist Gott allgütig und ist bei ihnen. Und spricht ihnen zu, der den Erschöpften neue Kraft gibt, der die Schwachen stark macht. So wird Gott hier in Vers 29 beschrieben oder in Vers 31. Diejenigen, die auf den Herrn harren, die auf ihn schauen, die auf ihn vertrauen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügel wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Hier ist nicht davon die Rede, dass Gott immer alles einfach und smooth macht und er jedes Problem für uns löst, dass es fürs Volk Israel so bequem wie möglich macht. Nein, hier ist davon die Rede, dass er allgegenwärtig ist in seiner Liebe und Menschen begegnet und sie aufrichtet. Das habe ich selber schon so erlebt. Gerade in dieser Woche, da gab es so einen Punkt, an dem ich mich ziemlich überwältigt gefühlt habe. Und ich sage mal so von so einer negativen Form der Überwältigung. Mir war einfach alles zu viel. Der Druck war zu hoch. Ich habe mich überfordert gefühlt und war zudem echt richtig müde. Und dann auf Anraten meiner lieben Frau habe ich dann einen Spaziergang gemacht, weil sie das von mir kennt, dass ich, wenn ich draußen bin und mich an der Schöpfung erfreue, dass es mir dann leichter fällt, runterzukommen, mein Herz vor Gott auszuschütten, still zu sein und zu empfangen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass einfach dann draußen zu sein, in der Schöpfung zu sein, einen runterbringt. Und während ich so mein Herz vor Gott ausgeschüttet habe, still war, um von ihm zu empfangen, während ich das so gemacht habe, hat Gott eine Wahrheit in meinem Herzen ganz neu aufgehen lassen, die mich dann im positiven Sinne überwältigt hat. Das war so eine ganz einfache Erkenntnis, dieser ganz einfache Satz, der mir auf einmal so bewusst wurde. Ich bin nicht ein Überwundener, der von Umständen überwunden wird, sondern ich bin ein Überwinder. Ich bin ein Überwinder mit und durch Gott, mit dem ich verbunden bin, der mich stärkt, der mir hilft. In der Predigtvorbereitung fiel mir auf, das ist ja fast so ein bisschen ähnlich formuliert wie der Satz, über den ich sonst gerne predige, dass ich nicht Opfer meiner Umstände bin, sondern mit Jesus Christus Gestalter meines Lebens. Aber in diesem Moment musste ich dieses Überwundenswerden und Überwindersein verstehen. Dass ich ein Überwinder bin und eben nicht von Umständen überwunden werde. Und das habe ich für mich ergriffen und habe es dann auf dem Weg laut vor mich hin proklamiert. Zum Glück waren da gerade keine Leute rechts und links, weil ich das dann brauche, das laut über meinem Leben und über meine Situation auszusprechen, dass ich ein Überwinder bin und dass ich nicht überwunden werde. Da sind Umstände, die wollen mich überwinden, aber ich lasse mich nicht überwinden. Ich bin ein Überwinder mit meinem Gott an meiner Seite. Und dann war das echt so, binnen wenige Minuten kehrt auf einmal eine neue Kraft, eine neue Freude und eine neue Hoffnung in mich rein. Und das war übernatürlich, weil das war wie so eine 180-Grad-Wendung, die Gott in mir vollbracht hatte. Und ich habe das den Rest des Tages noch gefeiert, dass Gott sein Wort wahrmacht, wie es hier heißt, den Erschöpften gibt er neue Kraft. Die Schwachen macht er stark. Jünglinge werden müde und matt, Männer straucheln und fallen, so hatte ich mich gefühlt, aber die auf den Herrn harren, die einen Spaziergang machen, um sich Gott ganz neu auszusetzen, die Not vor ihm zu klagen, sich hinzuhalten, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das hatte ich erlebt. Aber wisst ihr was? Gott hatte meine Umstände nicht geändert. Da waren immer noch dieselben Herausforderungen, die an diesem Tag und an den Folgetagen auf mich gewartet haben. Die Umstände hat er nicht weggenommen, aber er hat was an den Umständen in meinem Herzen verändert. Er hat mich verändert. Und auf einmal konnte ich innerlich aufstehen und mich aufraffen und mich mit seiner Hilfe den Umständen stellen. Aber nicht so, dass sie mich überwunden haben, sondern dass ich sie mit seiner Hilfe überwinden konnte. So ist unser Gott. Gott ist groß, allmächtig und zugleich allgütig. Und diese zwei Seiten der Medaille, die gehören immer zusammen, die können wir nicht voneinander trennen. Gott ist groß, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für die aktuelle Corona-Krise, die die Schlagzeilen bestimmt? Die Antwort lautet zuallererst Gewissheit. Weil Gott groß ist, vertraue ich, darf ich darauf vertrauen, dass er immer noch die Kontrolle hat. Und deshalb brauchen wir nicht in Panik zu verfallen, auch wenn die Nachrichten Panik schüren und auch alle anderen um uns herum vielleicht in Panik verfallen. Ich möchte uns heute Morgen mal ein bisschen provozieren. Glauben wir nicht, was wir aus der Bibel wissen, dass Gott über uns und unserem Leben wacht? Dass im Blick auf das eben Gehörte er genau weiß, was er uns zumuten kann und was nicht? Dass er für uns sorgt, egal wie die Umstände aussehen? Ihr Lieben, wo zeigt sich in der Corona-Krise eigentlich unser Glaube? Wo, wenn nicht hier, macht es einen Unterschied, dass wir als Christen an einen großen Gott glauben, der allmächtig und der allgütig zugleich ist? Ich meine, Leute, die Corona-Krise ist unsere Chance, als Christen Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Den Menschen zu zeigen, dass da ein Gott ist, bei dem wir Frieden und Geborgenheit finden, Versorgung inmitten von echt verwirrten Umständen. Dass wir keine Angst haben brauchen, weil wir doch an einen Gott glauben, der in Kontrolle ist und der das immer ist. Ihr Lieben, haben wir einen Glauben an einen großen Gott und darf der sich auch in so Krisenzeiten zeigen? Unterscheiden wir uns von den anderen? Haben wir nicht eine Hoffnung, die die nicht haben? Leute, lasst uns aufwachen, uns aufs Wort Gottes stellen und mit dieser Perspektive nach vorne blicken. Das heißt nicht, dass wir unweise oder fahrlässig handeln sollen. Das sage ich nicht. Gott hat uns einen Verstand gegeben. Aber wir sollen nicht aus Angst heraus agieren, sondern aus einer göttlichen Besonnenheit, die von Gott kommt und die auf ihn hinweist. Dass Leute fragen, Friedemann, warum bist du so ruhig? Warum verfällst du denn jetzt nicht in Panik? Und dann kann ich erzählen, ja, dass mir die Situation auch Sorgen bereitet, dass ich da Fragen habe, dass ich nicht weiß, was auf uns zukommt, aber ich deshalb nicht in Panik verfallen muss, weil ich weiß und erlebt habe und ich davon erzählen kann, dass ich einen Gott an meiner Seite habe, der allmächtig und allgütig ist, der auf mich aufpasst und für mich sorgt, egal was kommen wird. Ich werde uns so Mut machen, wie wir das in der Wochenmail diese Woche geschrieben haben. Lasst uns aufpassen, dass wir unser Herz nicht mit den neuesten Schlagzeilen und auch den neuesten Schreckensszenarien füttern. Das nährt nur Angst. Und ihr Lieben, ganz ehrlich, das hilft uns auch nicht, die neuesten Schlagzeilen zu kennen und uns Schreckensszenarien auszumalen. Das hilft uns nicht. Was uns hilft, dass wir unser Herz mit den guten Wahrheiten aus dem Wort Gottes füllen lassen, wer er ist und dieses Wissen, dass Gott Gutes für uns hat, dass er bei uns ist, dass er uns helfen wird, egal was kommt. Und das baut auf. Und das baut nicht nur mich auf, sondern das baut auch andere auf, weil wir dann andere anstecken können mit dem Hinweisschild nach oben. Lasst uns alles auf Gottes Größe setzen, auf seine Allmacht und seine Allgütigkeit. Und wenn dich gerade die Corona-Sorge plagt, dann soll dir heute die Verheißung aus Vers 31 hier gelten. Die aber auf den Herrn harren, die auf Gott schauen, die ihn suchen und ihm vertrauen, die kriegen neue Kraft, die kriegen neue Hoffnung, die kriegen Zuversicht und die kriegen Frieden für ihr unruhiges Herz, dass sie unbeschwert auffahren mit Flügel wie Adler, dass sie laufend ihren Alltag bewältigen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Lasst uns auf unseren Herrn schauen und nicht auf Corona. Wer soll denn die Ehre bekommen? Unser Herr und Gott. Und schließlich, weil Gott groß ist, dürfen wir zuversichtlich zu ihm beten, denn er ist in der Lage, alles möglich zu machen. Im Blick auf Corona bedeutet das, wir dürfen für Gottes Eingreifen und Schutz beten. Und selbst wenn der Virus trotz unserer Fürbitte, die wir nachher noch gleich dafür halten werden, wenn der Virus sich weiter ausbreitet, sich die Umstände vielleicht nicht gleich ändern, kann Gott uns verändern, dass wir in diesen Situationen und auch die Situationen, die noch auf uns zukommen werden, denen so entgegentreten können, dass wir nicht von Angst überwunden werden, sondern dass wir in Jesus Christus die Überwinder sind. Dass wir nicht überwunden werden von Ängsten und Sorgen, sondern dass wir uns als Überwinder erweisen. Zwei so ermutigende Dinge, die wir aus dieser Wahrheit herausnehmen, dass Gott groß ist, wir haben eine Gewissheit. Und wir haben eine Zuversicht. Und jetzt liegt es an dir und mir, das zu ergreifen. Es ist uns hingehalten. Aber ob wir es nehmen, das liegt in deiner Hand. Und Gott lockt uns. Er buhlt um uns und er sagt, kommt, nehmt, was ich euch geben kann. Abschließend möchte ich mit etwas, das an die Einzigartigkeit Gottes anknüpft und uns damit zur Einzigartigkeit Gottes zurückführt, mit der wir letzte Woche in diese Reihe eingestiegen sind. Gott in seiner Größe erwartet nicht, dass wir groß werden, um ihm zu begegnen. Gott in seiner Größe, der erwartet nicht, dass wir erst groß werden müssen, um ihm und seiner Größe zu begegnen. Das können wir gar nicht. Wir von uns aus schaffen das nicht, auf Augenhöhe mit Gott zu kommen. Ich meine, so viele Leitern kannst du nicht bauen, um zu meinen, mit Gott auf Augenhöhe zu kommen. Doch das Tröste ist, dass wir das ja gar nicht müssen. Dass Gott sich in Jesus Christus klein gemacht hat. Der große, der allmächtige Gott hat sich für uns klein gemacht, um uns zu begegnen. Er ist auf unsere Augenhöhe gekommen, weil wir völlig unfähig sind, nach Gott Ausschau zu halten. Ist er gekommen, um mit uns auf Augenhöhe zu kommen. Er hat sich klein gemacht. Er hat am Kreuz sein Leben für das unsere Leben gegeben. Das ist wahre Größe, wenn jemand Großes sich so klein machen kann. Das ist für mich wahre Größe, wenn jemand so Großes sich aufgrund seiner Allmacht und seiner Allgütigkeit so klein machen kann, um uns zu begegnen, um uns das entgegenzusprechen. Fürchte dich nicht. Vertrau mir und ich gebe dir neue Kraft. Ja, so ist unser Gott. So einzigartig, worüber wir letzte Woche gesprochen haben und zugleich so groß, wie uns das heute vor Augen geführt haben. Dafür wollen wir ihn heute und dieser Woche feiern. Und wenn vielleicht bei dir diese Woche die Sorgen und Ängste aufgrund von neuesten Schlagzeilen durchkommt, dann entscheide dich, auf Gottes Größe zu schauen. Dann geh raus in die Schöpfung und feiere, bete Gott an. Denn wenn wir Gott Raum geben, dann muss alles andere, was bisher Raum genommen hat, verschwinden. Gott ist so gut. Gott ist groß. Amen.